Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium im Schmelztiegel mit Christus fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Sterben wie ein Samenkorn. Wir alle wissen, dass der Tag des Herrn nahe ist. Wer wird bestehen, wenn er wird erscheinen? Das ist die Frage. Deshalb macht sich Gott die Mühe, um seine Kinder zu reinigen, damit sie bestehen können an diesem Tag. Aber nicht nur bestehen, sondern dass sie auch das Werk, wozu sie gerufen sind, erfüllen können, nämlich Speisopfer zu bringen in Gerechtigkeit. Dafür muss aber etwas, womit wir geboren sind, sterben. Es muss weg aus unserem Herzen. Weil solange dieser Irrtum, mit dem wir geboren sind, bleibt, gibt es keine Möglichkeit, Opfer in Gerechtigkeit zu führen. Deshalb hat Jesus in Johannes 12, Vers 24 gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und es sterbe, so bleibt es allein. Wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte. Wen meint er denn mit dem Weizenkorn? Sicherlich sich selbst. Weil er sprach von sich. Er sprach von dem Übel, das er gekommen war, aus der Welt zu nehmen. Und er nimmt das, was zu der Zeit verstanden werden konnte, nämlich, dass das Weizenkorn zunächst in den Boden geworfen wird. Es muss sterben, damit es keimt. Sonst bringt es keine Früchte. Und dieses Bild wendet Christus auf sich selbst an. Er ist das Weizenkorn, das in die Erde fällt. Er ist derjenige, der in sich selbst, weil nur er konnte es, in der Zusammenarbeit mit dem Vater, die Lüge in sich selbst zerstören. Das konnte niemand anders tun. Das war das Werk, was nur er tun konnte für den Menschen. Und er hat und ist auferstanden, nachdem er das gekreuzigt hat, in einem neuen Wesen, im Kind Gottes. Und dieses neue Wesen bringt die Frucht. Dieses neue Wesen bringt die Frucht für den Himmel, weil für die Erde braucht Christus keine Frucht. Dieses Leben, diese Welt ist dem Untergang gewidmet, weil man kann so nicht leben. In einer Welt, wo einer den anderen aufisst, in einer Welt, wo Kampf untereinander ist, die ist nicht fähig, in das Universum, in die Welt Gottes wieder eingebunden zu werden. Sie muss neu geschaffen werden mit den Wesen, die das neue Leben Jesu angenommen haben. Die eins sind mit ihm, die wollen selbstlos sein und nicht mehr für sich da sein. Er, der Auferstandene, ist unsere Hoffnung. Er ist alles, was wir brauchen, weil er bringt die Frucht. Und die Frucht soll bleiben. Sie soll bleiben für die Ewigkeit, weil sie wurde ja gemacht, dass nie mehr dieses Leben ersterben kann. Der auferstandene Heiland hat das ewige Leben geschaffen. Es ist das, was die Frucht bringt. Wir alle werden dadurch allein erlöst. Aber dafür müssen wir zuerst erkennen, dass etwas in uns nicht gut ist. Und wir haben jetzt in diesem Quartal, in diesen letzten Wochen, das immer wieder betont. Aber ich hoffe, wir haben es verstanden, dass etwas in uns nicht stimmt. Und dieses Etwas in uns macht uns, dass immer alles sich um uns dreht. Es gibt kein Problem, was nicht aus der Idee entsteht. Es geht um mich. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Ich finde keins, aber vielleicht findet ihr irgendetwas. Ich finde kein Problem des Menschen, wo es nicht um ihn geht, wo er nicht das Zentrum des Ganzen sein muss. Ich sprach gestern mit einer Patientin und sie erzählte mir, wie sehr sie sich gefreut hat, als ihre Mutter ihr gesagt hat, sie liebt sie. Und dann habe ich sie gefragt, Um wessen Willen hat es sie gefreut, dass die Mutter gesagt hat, sie liebt sie? Und dann ging ihr ein Licht auf und sie sagte, ja, um meinetwillen hat es mich gefreut. Und da konnte sie erkennen, aha, es geht um mich. Wir freuen uns nicht, dass es dem anderen gut geht. Nein, die sündige Natur in uns, dieses Elend, das freut sich nur um seinetwillen. Und das ist so etwas Tiefes in uns. Das ist so tief, wenn es nicht Gottes Gnade gäbe, dass wir es erkennen könnten. Wenn er nicht durch den Heiligen Geist arbeiten würde und unserem Verstand den Hinweis gäbe, es kann doch nicht sein, dass ich mich um meinetwillen freue. Wenn jemand zu einer guten Erkenntnis kommt, dann freue ich mich doch um dessen Willen, der die Erkenntnis gekommen ist. Und ich freue mich um meines Vaters Willen, weil dann die Botschaft angekommen ist. Die Freude Jesu war um des Vaters Willen, nicht um seinetwillen. Und auch seine Trauer war nie um seinetwillen. Er hat keine einzige Träne im Selbstmitleid um sich selbst geweint. Er hat sie nur geweint, weil es ihm um den anderen, der letztendlich das Kind des Vaters ist, dass er erlösen gekommen ist zu erlösen und er sieht, wie es verloren geht. Darum hat Christus geweint, nicht um seinetwillen. Alle Not des Menschen, ich kenne keine. Jede Angst geht, weil es um mich geht. Oh, ihr Lieben, würden wir das erkennen, dann könnten wir zu unserem himmlischen Vater gehen und sagen, hilf uns, wie können wir davon loswerden? Weil wir wollen es loswerden. Wir wollen ein Kind Gottes werden. Wir wollen nicht mehr im Irrtum unseres Herzens uns um uns selbst drehen. Weil ein Kind dreht sich nicht mehr um sich selbst, sondern um seinen Vater. Wir sind die Kinder unseres Vaters. Und da der Vater sich nicht um sich selbst dreht, da er selbstlos die Liebe ist und alles tut, damit alles gut funktioniert, da er nicht an sich selbst denkt, so hat er auch uns gemacht, dass wir nicht an uns selbst denken. Nur dieses schlimme Übel macht uns, dass wir immer nur an uns selbst denken. Und würde Gott uns nicht in Schwierigkeiten bringen, dann würde das uns nicht mal bewusst werden. Jesus sagt weiter in Johannes 12, 25, nachdem er den Text gesagt hat, dass das Weizenkorn sterben muss, und sagt er Folgendes. Und er sagt es wiederum auf sich bezogen, aber als Grundsatz für alle Menschen. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Wem es um sich selbst geht, der kann nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Weil in der Gegenwart Gottes gibt es nichts, wo man sich um sich selber dreht. Der wird's verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Es scheint ja paradox, oder? Ich lasse mein Leben. Er sagt, wer es hasst. Das heißt, wer nicht will, um seinetwillen leben, weil er ja geplagt wird von diesem großen Elend, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Und das ist das, was wir erfahren wollen. Das ist das, was uns wieder zurückbringt zum Gesetz. Denn das Gesetz sagt, nichts kann von sich selbst existieren und funktionieren. Wir sind immer abhängig. Deshalb geht es nicht um uns. Deshalb sollen wir hassen, an uns selbst zu hängen. Wir sollen es erkennen, dass das der Tod bedeutet. Nicht, weil Gott das willkürlich so einsetzt, sondern weil das Gesetz ist, nach dem alles funktioniert. Jedes Element ist abhängig, aber jedes Element dient nicht sich selbst, sondern dem gemeinsamen Wohl dessen, was Gott gemacht hat. Nichts kann etwas für sich selbst tun. Ich hoffe, dass wir das begreifen, dass wir es klar haben im Bewusstsein und es somit auch umsetzen können durch seine Gnade. Um die Dinge nochmal richtig zu verstehen: Der in unserem Geist angeborene Irrtum gehört nicht zu mir. Der Irrtum bin nicht ich. Wir sprechen im Religiösen immer vom Sterben des Ichs. Aber dafür müssen wir das definieren. Wir müssen verstehen, das, was in unserem Herzen wir angeboren haben, ist nicht wir selbst. Es ist hineingekommen. Wir haben es vererbt, weil Adam und Eva es übernommen haben. So, deshalb schauen wir uns nochmal die Funktionen des Geistes an. Er braucht Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit. Er muss sie aus einer Bedürfnisquelle holen. Er kann sie aber nur von Satan und Menschen holen, weil er ja keine sonstige Wahl hat. Er kann sich nur an Menschen binden und kann somit nur den Willen eines Menschen tun. Er macht alles für sich selbst. Und das geht dann in den Körper. Deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, der Irrtum in uns, er gehört nicht zu uns. Wir wollen nicht uns am Kreuz töten in dem Sinne. Wir wollen den Irrtum am Kreuz töten. Aber da der Irrtum nicht entfernt werden kann, ohne dass ich zum Bewusstsein komme, dass ich nur in der Wahrheit leben kann, muss sozusagen das ganze Wesen sterben. Und da wir das ja nicht können, dann würden wir ja nicht mehr da sein. Hat Gott das in Christus getan? Er hat in Christus das Ganze, die ganze Erlösung geschaffen. Aber er kann sie nicht für uns umsetzen, weil er kann nicht für uns denken. Dann haben wir in der Betrachtung einige Beispiele. Einmal die Idee der Selbstbestimmung. Die Idee der Selbstbestimmung wird in der Betrachtung als ein negatives Element erklärt. Dabei hat uns Gott gemacht, dass wir uns selbst steuern. Dass wir die sind, die nur alleine unseren Geist steuern können. Er hat ihn nicht gemacht, damit er ihn fernsteuert, damit er irgendwelche Knöpfe drückt und dann die Steuerung für uns übernimmt. Nein. Dass Adam und Eva in sich selbst sich getäuscht haben und sich auf die Ebene Gottes erhoben haben, bleibt ein Geheimnis. Dass man das überhaupt macht, wenn man in der Wahrheit lebt, wenn alles gut läuft, Gott in Frage stellt. Das kam nicht, weil sie sich selbst bestimmen wollten, sondern weil sie über andere bestimmen wollten. Der Irrtum kommt nicht, weil ich die Kontrolle über mich selbst haben will. Nein, der Irrtum kommt, weil ich dem anderen etwas vorschreiben will. Sie wollten Gott korrigieren. Das Thema von Adam und Eva war, dass sie sagten, Gott hat uns angelogen. Es ging darum, nicht sich selbst zu bestimmen, sondern über Gott zu bestimmen. Das ist die Sünde. Die Sünde ist nicht die Selbstbestimmung, weil wir wurden gemacht zur Selbstbestimmung. Die Sünde ist der Versuch der Fremdbestimmung über andere. Das ist das, was jeder Mensch versucht und es auch noch unter dem Namen der Verantwortung verkauft. Das gibt es nicht. Wir sind gemacht worden, dass wir über uns die Kontrolle haben, nicht über andere. Aber das Ding betrügt uns und sagt, nein, nein, damit es dir gut geht, musst du über andere die Kontrolle haben. Und das sind Menschen. Du musst die anderen befriedigen, damit es dir gut geht. Wir haben das Beispiel von Saul. Was hat Saul getan? Wo war das Problem des Sauls? Nun, sein Problem war das, was wir hier in der Skizze sehen. Er hat sich nach Menschen gerichtet. Und der Druck der Menschen konnte er nicht aushalten. Und hat dann getan, was er nicht tun durfte, nämlich er hat geopfert. Einem König war es versagt, Opfer zu bringen. Es konnte nur ein Levit, ein Priester das tun. Die von Gott ausgesucht waren, konnten das nur tun. Aber er, unter dem Druck des Volkes, anscheinend gibt er nach. Aber um wen ging es? Wen wollte er denn bestimmen? Wollte er über sich bestimmen oder über die anderen bestimmen? Lass uns das klar sehen. Er wollte es um der anderen, um über die anderen zu bestimmen, um sie zu beruhigen. Das ist doch das, was der Irrtum unseres Herzens ausmacht. Er benutzt das Bedürfnis nach Liebe, um auf die anderen, er meint, er liebt die anderen, wenn er ihnen gehorcht. Er tut was Gutes, wenn er sich nach dem Willen der Menschen richtet. Das war schon immer die Sünde. Die Eva richtet sich nach dem Willen der Schlange und betrügt sich selbst. Der Adam richtet sich nach dem Willen der Eva und will über ihr Leben bestimmen. Er will sie retten. Will er was Schlechtes? Nein. Aber er will es tun, aus sich selbst heraus, um seinetwillen. Deshalb, der Betrug ist nicht erklärbar. Ich habe mich so gequält, seitdem ich ihn entdeckt habe, ihn zu erklären. Aber man kann Lüge nicht erklären. Deshalb sagt auch Gott in seiner Schrift, in Jeremia 17, 9, das Herz ist unaussprechlich betrügerisch und unheilbar krank. Das kann man nicht beschreiben. Nicht die Selbstbestimmung ist je das Problem gewesen, sondern immer, weil ich über andere bestimmen will. Das ist das Problem. Und ich merke nicht, wenn ich über andere bestimmen will, dass das falsch ist, dass ich letztendlich um meinetwillen alles tue. So, Saul will das Volk beruhigen. Saul will die anderen befriedigen. Und er bringt das Opfer. Er geht gegen Gottes Willen vor. Genauso wie Adam und Eva. Es ist dasselbe Muster. Jetzt gibt ihm Gott noch eine Chance und sagt, Saul, du kannst beweisen, dass es nicht um dich geht. Und er gibt ihm den Auftrag, dieses Gericht zu vollziehen an den Bewohnern dort des Landes, das sie eingenommen haben. Und Gott gibt ihm klare Anweisungen und sagt, das ist das Gericht, das vollbracht werden muss. Alles muss dem Bann untergestellt sein. So wie auch am Ende alles dem Bann untergestellt ist. Damals bei Sodom und Gomorra, damals als die Sintflut kam, war nichts ausgenommen. Weil dann, wenn Gericht kommt, gibt es keine Gnade mehr. Da ist alles dem Bann unterstellt. Auch der Mensch und das Tier und alles, was dort war. Aber was macht Saul? Saul will wieder nicht über sich bestimmen, sondern er will fremd bestimmen. Er sagt jetzt, oh, diese Tiere sind ja so gut und sie wären ja gut, wenn wir sie für Gott aufbewahren, nicht für uns. War das nicht ein schlauer Selbstbetrug? Ich habe es behalten. Warum hat er den König denn nicht getötet? Warum hat er nicht den Bann vollzogen an dem König? Was wollte er beweisen? Wollte er über sich die Kontrolle haben oder wollte er fremd bestimmen? Deshalb wurde Saul als König verworfen. Das heißt, Gott verwirft keinen Menschen, aber er kann den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, jetzt nicht mehr ausfüllen, so wie Adam und Eva ihn nicht mehr ausfüllen konnten. So, das ist ganz entscheidend, dass wir diesen Prozess verstehen und uns nicht verirren in unserem Geist und uns betrügen lassen, dass wir denken, die Fremd, die Selbstbestimmung ist das Problem des Menschen. Nein, das war sie noch nie, weil das hat uns ja Gott gegeben. Die Führung unseres Lebens hat er selbst in unsere Hand getan. Sonst müsste er uns ja wie Roboter steuern. Das Problem der sündigen Natur ist, dass wir die Fremden bestimmen wollen. Wir wollen, dass die anderen sagen, sie uns lieben. Wir wollen, dass die anderen Dinge tun, die richtig sind. Es geht immer um die Fremdbestimmung, die unser Leben zerstört. Deshalb bringt Gott über die anderen, er bringt uns in die Not durch den Schmelztiegel, damit wir sehen, dass wir über andere nicht bestimmen können. Wir nehmen unseren Willen uns gefangen und üben Zwang aus über die anderen, damit wir sie zwingen, das Richtige zu tun. Dann kommt die negative Emotion im Körper und dann kriegen wir Schmerzen und Krankheit. Deshalb müssen wir verstehen, wir wurden gemacht, die Kontrolle über uns zu haben. Aber dadurch, dass wir von anderen abhängig sind, wenn die anderen uns zum Beispiel anschreien. Hat jemand gern, wenn er angeschrien wird? Ich zucke immer zusammen, wenn mich jemand anschreit, weil ich habe ja das Bedürfnis nach Harmonie. Aber jetzt schreit mich jemand an und mein Herz betrügt mich und sagt, der darf mich nicht anschreien. Und dann will ich ihm den Mund verstopfen, weil er darf mich ja nicht anschreien. In dem Moment bestimme ich nicht mehr über mich selbst. In dem Moment bestimme ich über den anderen und will dem anderen weismachen und ihn dahin bringen, dass er es versteht. Der Wille ist nicht mehr, dass ich mich steuere, sondern dass ich den anderen bestimmen will. Der darf mich nicht anschreien. Und dann kommt als Folge im Körper. Erstmal sind wir zornig. Und es kommt nicht einmal immer die Krankheit und die Schmerzen, weil dann wären wir schon längst tot. Aber wenn ihr euch jemals beobachtet habt, wenn ihr euch ärgert, weil andere nicht tun, was sie sollen, dann geht der Ärger so weit, dass man sich selbst zerstören will. Dass man nicht mehr leben will. Man hat Gedanken, die kommen, die sagen einem, das Leben hat keinen Sinn. Lieber sterbe ich. Das sind Gedanken, die kommen, die beweisen, dass wenn ich über andere nicht bestimmen kann, ich lieber mich selbst zerstöre. Das ist eine grausame Sache, ist das nicht? Das ist furchtbar. Deshalb müssen wir das erkennen. Es muss gekreuzigt werden. Und wir brauchen ein neues Leben in uns, das uns trennt von dem Irrtum, das über andere bestimmen will, sondern das aus Gott alleine lebt. Und Gott bestimmt nicht über andere, weil er hat uns ja die Selbststeuerung in die Hand gegeben, damit wir uns selber steuern, dass unser Wille frei ist, dass wenn uns jemand anschreit, dass er uns anschreien darf. Ist ja sein Problem, nicht meins. Er darf uns auch beschimpfen. Er darf uns auch schlagen, körperlich, weil wir nicht über ihn bestimmen wollen oder können. Jedes Problem des Menschen kommt, weil er fremd bestimmen will. Aber ist er im Willen frei und hat keinen Zwang mehr über andere, dann sind seine Emotionen gut und sein Körper ist gesund. Und er hat keine Neigung, sich selbst zu zerstören. Er hat keine einzigen Gedanken, oh, ich sterbe jetzt lieber. Nein, all das verschwindet dann, wenn wir in der Wahrheit sind. Lasst uns noch einmal die zwei Dinge erklären, die so wichtig sind, nämlich der Unterschied zwischen Unterordnung und Gehorsam. Wir denken, der Saul war nicht untergeordnet. Stimmt. Aber er war auch ungehorsam. So, wo beginnt das Ganze? Was ist Unterordnung? Unterordnung ist, dass ich den Verzicht auf die Selbsttäuschung, wenn ich sie sehe, ausübe. Ich verzichte auf die Bestimmung über andere. Aber ich muss zuerst mal erkennen, dass das Bestimmen über andere falsch ist. Unterordnung bedeutet Aufgabe dieser Idee, ich muss über den anderen bestimmen und führt zum Bleiben in der eigenen Aktionssphäre. Die Unterordnung führt mich aus dem Irrationalen zurück. Ich versuche nicht mehr, was eh nicht geht. Das heißt, ich versuche nicht mehr, über den anderen zu bestimmen, der zornig ist oder was auch immer er tut. Weil das ist irrational. Ich kann über ihn so oder so nicht bestimmen. Befreit mich von dem Versuch, Macht und Kontrolle über andere auszuüben. Ich bestimme jetzt nicht mehr über andere, sondern über mich. Er macht mich fähig, Nein zu sagen zu dem, was ich nicht tun will, nämlich nicht über andere bestimmen. Das ist der Tod des Ichs durchs Kreuz. So, die Unterordnung ist vorausgehend zum Gehorsam. Das müssen wir verstehen. Wer am Kreuz nicht stirbt, kann nicht gehorsam sein. Weil auch wenn er gehorsam ist, tut er es alles um seinetwillen. Und das ist kein Gehorsam. Der tut das nur, um keine Strafe zu erhalten. Er tut das nur, um irgendetwas so oder so nicht zu tun. Weil er sich schonen will. Nein, der Gehorsam beginnt erst nach der Unterordnung des Irrtums. Das ist, das Weizenkorn muss sterben. Es muss erst das Böse weggetan werden. Unterordnung gibt es nur wegen dem Bösen. Weil das Böse führt mich, dass ich bestimmen will über andere. Gehorsam ist die Folge dessen, dass ich in der Wahrheit bin. Ich bin das Kind meines Vaters. Ich tue die Dinge und übe meine Aufgabe auf, für die ich geschaffen bin, weil alles in mir entspricht diesem Bedürfnis. Ich tue es, gehorsam bin ich, weil ich mich mit der Aufgabe identifiziere. Ich liebe sie. Sie ist für mich gemacht. Alle meine Dinge werden durch die Erfüllung der Aufgabe erfüllt. Ich werde voll befriedigt sein und glücklich. Das ist der Gehorsam, führt zur völligen Erfüllung meines Lebens. Er hat nichts mit Einschränkung zu tun. Ich war neulich in einer Gemeinde und haben dort gesprochen und dann hatten wir ein Gespräch und ich habe versucht zu fragen, was ist denn das Gesetz? Und dann haben sie geantwortet und sie waren sich fast alles einig, das Gesetz ist Einschränkung. Und wenn das Gesetz Einschränkung ist, dann klar habe ich es nicht verstanden. Der Gehorsam, die Erfüllung des Gesetzes, ist die Erfüllung des Lebens. Das ist die Freiheit ohne Ende. Nur im Irrtum, in der Sicht des Irrtums, ist das Gesetz einschränkend, weil dann darf ich das nicht und das nicht. Na sicherlich, weil ich mich damit nicht identifiziere. Aber in der Wahrheit identifiziere ich mich mit dem Gesetz meines Vaters. Es ist mein Eigen, wenn ich so will. Wenn ich seinen Willen tue, ist es so, wie wenn ich meinen Willen tue. Das ist Gehorsam. Alles andere ist kein Gehorsam. Jeder, der Gehorsam und das Gesetz Gottes als Einschränkung sieht, der gehorcht nicht. Weil das ist nicht Gehorsam. Gehorsam ist, ich bin eins mit meinem Vater, gib mir meinem Vater eine Aufgabe und sagt, schau, mein Sohn, das und das ist notwendig, so wie beim Saul, dass der Bann vollzogen wird, dann erfülle ich das, weil ich ja mit dem Vater eins bin. Ich sehe das genauso wie er. Ich habe da nicht eine andere Sichtweise wie er. Ich versuche nicht, ihn zu korrigieren und sage, naja, bist du da jetzt nicht zu streng? Nein, Gott weiß es besser. Und wenn ich sein Kind bin, dann sage ich, okay, ich bin das Kind. Mein Vater weiß es besser. Ich kann natürlich mit dem Vater darüber sprechen. Ich kann ihn fragen, wieso und warum. Und er hat auch Antworten, wenn ich ihn frage. Aber ich muss mich mit dem, was meines Vaters Willen ist, völlig identifizieren. Sonst gibt es nie Gehorsam. Wenn das Einhalten des Gesetzes Gottes Einschränkung ist, dann ist es kein Gehorsam. Ich hoffe, dass wir das für immer verstanden haben. Gehorsam ist mein Ja zu allem, was ich tun will. Das ist Gehorsam. Gehorsam ist mein Ja zu allem, was ich tun will. Und es ist die Auferstehung zum neuen Leben. Das ist der Gehorsam. Das ist das, was Gott getan hat. Und das wollen wir auch erfahren im Leben. So fassen wir zusammen. Was ist das Ich, das sterben muss? Was ist das Weizenkorn, das sterben muss? Der Irrtum, die falsche Identität. Bin ich dich? Das muss ich wissen. Der Irrtum steht anstelle der richtigen Identität. Der Irrtum muss deshalb entfernt werden. Dies ist das Töten des Ichs. Die Auferstehung bedeutet, ich habe die wahre Identität angenommen. Nochmal im Bild, ich habe dieses Ich angeboren. Ich muss es erkennen, es muss getötet werden. Und ich brauche ein neues Leben. Ich muss ein Kind Gottes sein, um somit frei zu leben. Dann bestimme ich über mich und werde nie mehr versuchen, mich einzumischen und zu bestimmen über andere. Amen.